Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser frühen Stunde. Mein Name ist, wie Sie schon gehört haben, Birgit Waldenberger und ich habe die Ehre, Sie mit meinem Vortrag persönlich auf das Tagungsthema Intimität einzustimmen. Sie einzuladen, hier in der Öffentlichkeit des Dornbirner Kulturhauses sich dem Innersten und Privatesten zu widmen, das für Sie vorstellbar ist. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten, Ihrer Sitznachbarin oder Ihrem Sitznachbarn von Ihrem Verhältnis zu Gartenzwergen und Engelsgestalten zu erzählen, was käme da heraus? Was dürften Ihre Zwerge im Garten öffentlich nicht tun? Was würden Sie als anstößig empfinden? Und was würden Sie im Gebüsch, in der Halböffentlichkeit gerade noch zulassen? Befinden sich in Ihrem Privat- oder Intimbereich Engelsdarstellungen oder Engelsgestalten? Und benehmen sich diese hinreißend freizügig wie barocke Puten? Oder verschweigen Sie Ihrer Sitznachbarin glattweg das Schutzengelbild über Ihrem Bett? Diese meine persönliche Einladung zum Thema Intimität lässt Ihnen, liebes Publikum, mehrere Textabschnitte zu Ohren kommen. Lassen Sie sich ruhig von dem einen oder anderen Gehörten davontragen und folgen Sie ihm. Sie werden später wieder mühelos einen passenden Einstieg finden. Vertrauen Sie sich der Auswahl und Führung Ihrer Ohren an. Was haben Gartenzwerge und Engel gemeinsam? Zwerge gehören der Erde, Engel dem Himmel an. Sie sind Cousins und Kinder lieben sie, meinen meine befreundeten Menschen, die ich immer wieder um ihre schnellen Einfälle bitte. Die einen sind sehr klein und die anderen sieht man überhaupt nicht. Beide seien Schutzwesen, geheimnisvoll und inspirierend. Sie hätten Symbolcharakter. Sie gehörten ins Reich des Kitsches und der Fantasie. Habe ich Sie neugierig gemacht? Würden Sie sich beim Thema Intimität, vorausgesetzt meine Worte treten Ihnen zu nahe, eher an einen Zwerg oder an einen Engel wenden? Über Intimität kann man nicht öffentlich sprechen. Über Intimität kann man keinen Vortrag halten. Kann man in einem öffentlichen Vortrag im Kulturhaus Dornbirn einen persönlichen Zugang zum Thema Intimität bekommen? Öffentliche Intimität? Transparente Intimität? Intimität massenhaft? Intimität im Licht? In der totalen Ausleuchtung ist der Mensch verloren. Nackt und verhüllt, Versteck und Geheimnis, Intimität in der Fernbeziehung, das Stille und das Schrille, Verrotten und Intimität, Zusammenrotten und Intimität. Welche Temperatur hat Intimität? Die Aufdecker. Wo kann ich hin, wenn ich verletzt und müde bin? Haben Sie schon einmal einer Urszene beigewohnt? Verschleiern oder öffnen, was weiß ich von Ihrer Intimität? Intimität entzieht sich den Worten. Intimität entzieht sich der Konzipierung. Intimität entzieht sich der Betrachtung. Jeglicher Betrachtung, der Betrachtung aller Art. Intimität entzieht sich der Bewertung, der Moral. Intimität entzieht sich dem Zugriff. Intimität ist ruchlos. Intimität scheut die Öffentlichkeit. Intimität entzieht sich Festlegungen und Kategorisierungen. Intimität ist peinlich. Peinlich, was wiederum unerfreulich oder gewissenhaft bedeutet. Intimität, Synonym für Koitus. Intimbereich, Synonym für Privatleben. Mein Gegner heißt Intimfeind und die Intimkrankheit AIDS. Intimität ist nicht einzufangen. Sie entzieht sich. Intimität schmeckt nach Essenz. Marie Antoinette musste dem französischen König im 18. Jahrhundert seinen Thronfolger öffentlich gebären. Das Volk, soweit es in Versailles Platz fand oder finden wollte, schaute zu. Man wollte sich der Herkunft des Kindes sicher sein. Heute kann man Geld verdienen, wenn man sich bei intimen Vorgängen wie der Geburt filmen lässt oder gar eine Live-Übertragung im Fernsehen zulässt. Der Pianist Friedrich Gulda hat seinen Tod zu Lebzeiten inszeniert, sein Ableben selbst verkünden lassen und die Nachrufe angehört. Gestorben ist diese öffentliche Person später im privaten Rahmen. Ein im Übrigen jetzt unbekannt bleibender Herr verliert in Alois Brandstätters Roman »Zu Lasten der Briefträger« folgende große Worte. Wenn ich telefoniere, begrüße ich sicherheitshalber immer auch die Mithörer von Post und Verfassungsschutz. Grüß Gott, sage ich, meine Herren. Wenn es plötzlich ein wenig knackt, dann weiß ich, dass schon wieder der Wurm in der Leitung ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurer Verbindung der Dritte, sage ich dann. Oder aufhören mit dem Abhören, sage ich und lege auf. Und wenn ich einen Brief schreibe, dann bringe ich oft für die mitlesenden Briefträger noch ein Postskriptum an. Liebe Briefträger, schreibe ich meinetwegen, ich bitte, diese Mitteilungen vertraulich zu behandeln. Oder ich schreibe, ich bitte um gezielte Verbreitung dieser Indiskretionen. Ende des Zitats. Könnten Sie etwas zur Verteidigung eines Briefträgers anführen, der Briefe liest, um in seinem Dorf als Heiratsvermittler und Friedensstifter zu wirken? Tagebuch eines Menschenkindes, Datum irgendwann. Mein Tagebuch, ein Nächtebuch, ein geheimes Buch? Für alle lesbar, die indiskret oder frech genug sind? Die besorgt oder lebendig genug sind, sich zu interessieren? Mein Name ist Hase und das Buch in Geheimschrift und in Geheimtinte geschrieben und sonntags ist schreibfrei. Sie hören gerade, wie ich aus dem Tagebuch eines Menschenkindes vorlese. Genieren Sie sich nicht ein bisschen? Oder sind Sie so unempfindlich geworden, weil Sie selbst Tabubrüche erlebt haben? Sie können sich meinem Vorlesen nicht entziehen. Sie könnten aufstehen. Sie könnten sich die Ohren zuhalten, Lärm machen, mich zum Schweigen bringen. Ja, stimmt. Ich dränge Ihnen das Tagebuch auf, liebes Publikum. Sie haben mich nicht darum gebeten. Ich nütze die Macht der vortragenden Rolle. Wer von uns hat nun den größeren Genuss oder die größere Peinlichkeit? Sie jedenfalls bewahren mir gegenüber Ihre Intimität in der Masse, miteinander und isoliert. Ich bin ausgestellt auf der Bühne und verliere Deckung und Schutz. Doch nur eine Drehung des Scheinwerfers von hier auf Sie und sie sind mir zugänglich und ich bin ihnen verborgen im Dunkel, geschützt. Was wäre, wenn ein Scheinwerfer plötzlich auf sie zeigen würde? Dort, wo sie in der Handtasche, dem Korb oder Rucksack kramen oder die Nachbarin berühren, und auf der Bühne könnten das alle sehen. Sie wären so vertieft in das Schreiben eines SMS, dass sie gar nicht merken, dass auf der Leinwand schon alle mitlesen. Ausleuchtung, Transparenz. Ich fragte meine befreundeten Menschen, was ist das Gegenteil von Intimität? Hoffend, dass sich über das Gegenteil, dass es, was es sicher nicht ist, erschließen lässt, was es ist. Öffentlichkeit, Ausgesetztsein war zu hören. Distanz und Kälte, Gewohnheit sei ein Gegenteil von Intimität. Voyeurismus, Missbrauch, dieser sei eine negative Verwendung, ein Ausnützen von Intimität. Was ist für Sie das Gegenteil von Intimität? Für mich ist Transparenz ein Gegenteil von Intimität, zumindest räumlich. In der totalen Ausleuchtung ist der Mensch verloren. Denken Sie an Hochsicherheitsbereiche von der Art der früheren DDR-Grenzen, an Suchscheinwerfer der Polizei oder an von Sigrun Appelt ausgewählte glänzende Schwarz-Weiß-Fotografien des beleuchteten Bregenzer Kunsthauses mit zwei menschenförmigen Schattenklecksen davor. Was bedeutet verloren sein? Ein Auszug aus dem Psycho-Onkologie-Ratgeber Die Brüchigkeit des menschlichen Lebens von Dietlinde Baldauf und Birgit Waldenberger. Das Verlorensein bedeutet einen einschneidenden Mangel an wesentlichen Verbindungen und Anbindungen zum sozialen Gefüge und zur ganzen erlebten Welt. Kälte und Leere füllen den Raum und das Erleben. Existenzielles Verlorensein verbindet sich leicht mit den Gefühlszuständen der Einsamkeit und des Verlassenseins. Den Betroffenen sind Geborgenheit und Vertrauen nicht mehr zugänglich. Die Fähigkeit zur Vernetzung ist abhanden gekommen. Die leblosen, sichtbaren Bewegungen und sprachlichen Äußerungen bleiben beziehungslos. Der Leidende wirkt und lebt erloschen, als sei er vergessen worden. Seine Wahrnehmung von Verhältnissen, Beziehungen und Wirkungsfeldern ist eingeschränkt. Der betroffene Mensch kann samt klarem Verstand ohne Zeitperspektive herumirren. Das Gegenüber erfasst den Zustand des Verlorenseins durch Einfühlung. Dabei sind Wahrnehmungen von Leere und Kälte bedeutsam. Bisweilen macht sich auch eine leise Trauer bemerkbar oder der Faden zur Person geht verloren. Wer hilfreich für den existenziell verlorenen Menschen sein will, muss sich mit eben dieser Einfühlung aktiv auf die Suche nach Anknüpfungen machen, die Zeichen der Belebung beim Betroffenen hervorrufen. Hervé ist vor Jahrzehnten zugewandert und war erfolgreich in einem akademischen Beruf tätig, den er auch als Pensionist noch teilweise ausübt. Er lebt allein und regelt sämtliche Belange des Alltags selber. Trotz regelmäßiger Besuche der erwachsenen Kinder und eines guten Allgemeinzustandes wirkt er leblos. Und wer auf ihn zugeht, erfährt eine Leere und eine Kälte, die nichts mit seinen Persönlichkeitszügen zu tun haben. Ende des Zitats. In der totalen Ausleuchtung ist der Mensch verloren, doch wird er genährt vom Licht der Aufmerksamkeit, der Liebe, der Zuwendung, des Inneren. Aufmerksamkeit ist gerichtet, ein bewegliches Licht. Wer wahrnimmt, verantwortlich für das, was er oder sie hört, sieht, riecht oder schmeckt. Im Ankündigungsfolder für diesen vierten Palliativtag wird ein Gedicht von Barbara A. Lehner angeboten. Daheim. Die Jahre mehr, die Achtung weniger. Das Heim, kein Zuhause. Ein Sechsbettzimmer hat das Sechsbettzimmer ersetzt. Intimität gepresst in die Nachtkästchenlade, unversperrt. Ungefragt geduzt, das stolze Haar, pflegeleicht gebrochen. Schlimm das Vergessen, schlimmer nur vergessen werden. Würde nur noch als Möglichkeitsform. Noch einmal, Solo für Lena, erste Strophe. Die Jahre mehr, die Achtung weniger. Das Heim, kein Zuhause. Der Chor fällt ein. In der totalen Ausleuchtung ist der Mensch verloren. Solo für Lena, zweite Strophe. Ein Sechsbettzimmer hat das Sechsbettzimmer ersetzt. Chor. In der totalen Ausleuchtung ist der Mensch verloren. Solo für Lena, dritte Strophe. Intimität gepresst in die Nachtkästchenlade, unversperrt. Einwurf der Klarinetten. Denken Sie an Ihre Handtasche. Hier wäre sie zu sehen und Sie merken es nicht, weil Sie so vertieft sind in das Schreiben eines SMS und auf der Leinwand können alle mitlesen. Chor. In der totalen Ausleuchtung ist der Mensch verloren. Solo für Lena, fünfte Strophe. Schlimm das Vergessen, schlimmer nur vergessen werden. Die Scheinwerfer gehen aus. Chor. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings. Jetzt übertönt das Orchester Hölderlins Schicksalslied. Dunkel, vergessen, die Handtasche, der Rucksack oder Korb, das Kosmetiktäschle oder die Nachtkästchenlade, Geheimfächer im Sekretär und Tapetentüren werden gerne von den einen vergessen und später von den anderen entdeckt. Meine Tante, eine Dame, hatte immer eine passende Handtasche oder ein Handtäschchen, zum Beispiel bei Tisch bei sich. Was sah man daraus? Das Spitzentüchlein konnte erscheinen, zarter Duft entweichen, der gleich wieder abgeklemmt wurde. Tante so und so, darf ich deine Tasche haben? Ja, aber nicht aufmachen. Wie erkläre ich einem Kind, was es bedeutet, taktvoll zu sein? Mein strahlender Neffe mit unentwegtem Blick im Gesicht der Tante, die sich weiter unterhält mit anderen Tischgenossen, bewegt die sich umeinander schlingenden Metallknospen und lässt einen dunklen Spalt entstehen. Stiller Triumph im Kindergesicht. Das Täschchen öffnet sich. Noch bevor der Bub hineingreifen kann, lässt eine erwachsene Hand den weichen, makellosen Lederbehälter zuschnappend entschwinden. Die Welt des Kleinen jedoch ist größer geworden. Der Blick, der Leib des Kindes heben sich ins Unbekannte und Gewissheit ist darin, irgendwann werde ich das Dunkel besiegen. War das eine Lektion in Intimität? Tagebuch eines Menschenkindes, Datum irgendwann. Weißt du, wovor ich zurückschaue? Das würde ich nie erzählen. Ich käme mir kindisch vor, lächerlich. Aber du, mein Tagebuch, bist verschwiegen, ein stiller Gefährte. Mir graust vor Fleischfliegen, die meinen Saftschinken mit ihrem Gelege schänden, doch scheue ich davor zurück, zwei davon, wenn sie sich paaren, zu stören. Ich empfinde das als heiligen Akt, als Schöpfungsakt. Der Mund bleibt mir offen, bis sie fertig sind, und das dauert. Manchmal bin ich für die Heiligkeit nicht so offen und von anderem ergriffen, dann schaue ich eher peinlich berührt weg. Manchmal rettet ihnen das Leben, denn es kann sein, dass ich sie einfach vergesse. Liebes Tagebuch, wann vernichte ich dich, bevor ich sterbe oder bevor es dunkel wird um mich? Wie kann ich den Moment des endgültigen Vergessens, der letzten Handlungsfähigkeit rechtzeitig erkennen? Eine weibliche Fliege unmittelbar nach der Befruchtung zu töten, versuche ich zu vermeiden. Dasselbe gilt für Schaben und anderes Ungeziefer. Grausig, gell? Ist das Tier, das am nächsten Tag auf meinem saftigen Schinken landet, die befruchtete Fliege von gestern? Wie lange dauert die Frist, die uns gegeben zum Leben, zur Liebe, zur Schönheit? Rainer Maria Rilke stimmt an. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Was ist für Sie, Ihre Herkunfts-, Ihre Gegenwartsfamilie, die Menschen oder Gemeinschaften, denen Sie sich verbunden fühlen, in Ihrer Gesellschaftsschicht, Ihrer Religion oder Ihrer Kultur tabu? Was ist Ihnen, Ihrer Herkunfts-, Ihrer Gegenwartsfamilie, den Menschen oder Gemeinschaften, denen Sie sich verbunden fühlen, Ihrer Gesellschaftsschicht, Ihrer Religion oder Kultur heilig? Einer meiner Lehrer in den 70er Jahren, als die Sexualität als enttabuisiert zu gelten begann, behauptete einmal, nicht die Sexualität sei das größte Tabu, sondern die Religiosität. Das, woran ich im Innersten glaube, manchmal wieder die Vernunft, worauf ich hoffe und was ich liebe, das erfährt man nur geflüstert. Heute Nacht kommt der weiße Mondmann in dein weißes Zimmer. Er wird an dein weißes Bett treten. Er wird dich fragen, weiß? Und du wirst antworten, weiß. Noch einmal Günter Bruno Fuchs. Heute Nacht kommt der weiße Mondmann in dein weißes Zimmer. Er wird an dein weißes Bett treten. Er wird dich fragen, weiß. Und du wirst antworten, weiß. Die Sexualität, das intimste Zusammensein, die schöpferische Nähe, Vertrauen, Geborgenheit, Liebe. Was fällt meinen befreundeten Menschen ein, wenn sie Intimität hören? Bett, Frau, zu wenig, sich öffnen, geht niemand was an. Liebe, Gefühl, Privatsphäre, Schutz, Nähe, Hingabe, Vertrauen, Nacktheit und Kummer. Wodurch habe ich erfahren, dass andere oder ich selbst Gefühls- und Empfindungsgrenzen haben und dass diese schützenswert sind? Fragezeichen. Dass jemand mein Tagebuch gelesen hat, meine Nachttischlade durchstöbert, über mein Bett hinweg verhandelt, obwohl ich hören und sprechen kann und sogar Wünsche habe, was mit mir geschehen soll und vor allem, was mit mir nicht geschehen soll. Einige Zeit lang war nicht klar, ob meine Tante irgendetwas sehen oder hören konnte. Heute will sie eine Fahrkarte zurück in ihre Heimatstadt und fragt ihren einzigen Eltern nach. Sie seien schon 60 Jahre tot. Nein, nicht diese meine sie, sondern die anderen. Haben Sie eine Szene miterlebt, in der Worte grenzsetzend oder grenzüberschreitend waren? Wie geht es Ihnen mit diesem Vortrag und seinen Worten? Sind sie Ihnen zu nahe getreten? Berühren Sie sie oder lassen Sie sie kalt? Schützen Sie sich? Wovor? Solo für Lena. Schlimm das Vergessen, schlimmer nur vergessen werden. Meine Tante, eine Dame, legte es mit zunehmender Vergesslichkeit darauf an, vergessen zu werden. Die Wohnungstür blieb zu, das Telefon durfte bis auf den Zeitspalt, in dem ihr Bruder anrief, ausläuten. Doch dann konnte sie diesen Zeitspalt nicht mehr erkennen und das Risiko, hervorgezerrt zu werden, ausgeleuchtet zu werden, war zu groß. In der totalen Ausleuchtung ist der Mensch verloren. Die Verbindung zur vertrauten Höhle zu verlieren, das Schlimmste. Hunger und Durst. Die Begierde treibt uns aus der Höhle, doch das Vergessen ist stärker. Sich verirren in der Großstadt. Sie verkroch sich im Nachbarskeller, Luftschutzkeller, Erinnerungen. Vertrocknet und ermattet sitzen bleiben. Die Feuerwehr findet das da. Da ist dein Platz. Da bist du. Daheim. Ein gewisser Er sitzt auf seinem Platz im leeren Speisewagen eines Zuges, Zeitung lesend. Ein zweiter Er kommt herein und will sich genau am selben Tisch dazusetzen. Den gewissen Er stört das, denn der Mensch ist ein Reviertier. Keine Frage, wenn der Speisewagen voll wäre, derselbe gewisse Er würde demselben zweiten Er bereitwillig Platz einräumen, denn der Mensch ist auch kulturfähig. Ich möchte Ihnen über Wummerlinge erzählen. Kennen Sie Wummerlinge? Das sind diese Autos, wumm, 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 die zum feierlichen Klangkörper geworden sind und von wirkungsbewussten oder wirkungswilligen jungen Herren durch die Gegend gefahren werden. Ich habe mir sagen lassen, dass man für so ein Auto leben kann, dass man sein ganzes Geld hineinstecken kann, seine ganze Freizeit damit verbringen, es umzugestalten und auszubauen, dass die Sitze stimmen, die richtige Lage, sogar der Liegewinkel stimmt, der richtige Klang. Ein Kofferraum voller Boxen, die Scheiben getönt und dann ins Leben hinaus. Der Herzschlag, wumm, 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 ist beruhigende, stimulierende, rhythmische Vorgabe für das Menschenkind am Steuer. Mutter Erde lebt. In meinem Auto schlägt ihr Herz, wie es mich anregt, tröstet, ausfahren lässt. Ich fahre, ich warte, ich höre, ich bin. Je mehr Stunden so ein Wummerlingbesitzer mit der Pflege und Wartung seines technischen Uterus verbracht hat, desto dynamischer, wacher, reaktionsbereiter, eleganter ist seine Fahrweise und er braucht Antwort. Verdammt. So hat mir doch ein schlauer 16-Jähriger erzählt, dass die Wummerlinge die seien, die einen bei Dunkelheit gerne mitnehmen. Denn sie brauchen ja Bewunderer, stille Mitzelebranten ihrer selbstgeschaffenen, fahrbaren Höhlenexistenz. Angst vor der Weite, vor draußen, vor dem, was einem einen unvertrauten Rhythmus aufzwingt, einen ungeschützt erwischt. Stellen Sie sich vor, eine Palliativstation in ein paar Jahren, die Betten sind umgebaut, die Autos mit komfortablen Liegesitzen, nach außen dringt der gewünschte Rhythmus. Wer etwas tun will oder muss, kann Beifahrer sein. Ja, wenn die Person so nicht mehr zu bedienen ist, muss wohl die Rettung kommen. Unfall, herausgezerrt um des Überlebens willen. Die Ahnen des Gartenzwerges sind die kleinwüchsigen Menschen, die aus der Norm fielen, die ein Geheimnis umgab, die eine ägyptische Königin heiraten wollte, um sich über die Liebe und die Nachkommen dieses Geheimnisses zu bemächtigen. Zwerge haben besondere Kräfte. Sie hüten und bewohnen die Erde, die Wurzeln, das Berginnere. Sie bewachen und bauen Bodenschätze ab, Metalle und Edelsteine. Sie können hilfreich sein wie die Heinzelmännchen zu Köln, doch Neugier vertreibt sie für immer. Die intimen Kräfte der Erde mit ihnen. Die Entwicklung ist nicht umkehrbar. Ich hasse Gartenzwerge, jedenfalls die von der Stange, die immer größer, immer verfügbarer, immer massenhafter auftauchen, die in kein Erdloch unter keinen Strauch mehr passen, die ungeschützt auf einem nackten Rasen stehen und dann womöglich die Gesellschaft mit einem Riesenelch oder einem Kampfhund aus Plastik teilen müssen. Ich möchte Sie fragen im Baumarktregal, habt ihr eure Existenz vergessen? Wer hütet die Geheimnisse der Erde, die Bodenschätze und die Fantasie der Menschenkinder? Was tut ihr hier? Sie antworten nicht. Und ich versichere Ihnen, wenn Sie sie umdrehen, werden Sie feststellen, sie sind hohl. Unsere Geheimnisse werden aufgebrochen, vergrößert, zur Schau gestellt, vermarktet und wir müssen, weil wir von Natur aus Antwortende sind, antworten. Wir antworten mit situationsunabhängiger öffentlicher Nacktheit, mit rituellen Tabubrüchen in den Medien, mit Intim-Flooding. Die liebe Kunst treibt uns voran, wieder Schutz zu suchen, neue Antworten zu finden. Zum Beispiel ganz praktisch Wummerlingausbau. Zurück in die alte Höhle geht es nicht mehr. Aber aus der Erfahrung mit dieser kann es eine neue, hier und jetzt passendere geben. Den Zellkern und den Atomkern haben wir bekanntlich geteilt und ausgeleuchtet. In der totalen Ausleuchtung ist der Mensch verloren. Dazu Goethe. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn was innen ist, ist außen. Haben Sie einen Tabubruch erlebt? Und wie war das für Sie? Welche Folgen hatte dieser für die beteiligten Personen und deren Beziehungen untereinander? Ein kleiner Bub, er hatte ein paar Mineralien, Rosenquarz, Amethyst, Bergkristall, Glimmer und ein paar Wollzwerge, die in einem für ihn klaren Verhältnis standen. Er hütete dieses Reich in tiefem Verständnis für seine innersten Gesetze. Verzweifelte dementsprechend, wenn fremde Mächte wie der große Bruder, spielerisch und von Experimentierlust getrieben, eingriffen. Doch seine Hände reichten nicht aus, dieses intime Gärtlein zu bedecken und fremden Augen und Händen und Absichten zu entziehen. Diesem Buben, zum Mann geworden, wachsen die größten Salatköpfe und er studiert erfolgreich Medizin. Doch kann er heute noch ins verzweifelte Behüten verfallen, wenn Alltagserfordernisse ohne Achtung oder Verständnis für seine innersten Geheimnisse einbrechen. Angst und Zwang waren auf Besuch. Was wissen wir, was die Gartenzwerge, die Urgärtner mit Schubkarren und Schaufel oder unter dem Fliegenpilz wachend für uns Menschenkinder erledigt haben? Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuschen. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten sieben Lichtlein an. Und wie es nun hell im Häuslein war, sahen sie, dass jemand darin gewesen war. Denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Sie erinnern sich? Die sieben Zwerge der Brüder Grimm sind unserer zellteilenden Neugier gewichen und gehören heute ins Reich von Nostalgie und Kitsch. Was ist Kitsch, habe ich meine befreundeten Menschen gefragt. Rosarot, Volksgeschmack, oft Geschmacklosigkeit. Liebenswert, verschlungen. Offiziell akzeptiertes Onanieren in der Öffentlichkeit. Sehnsucht nach Heilheit, die man sich nicht zugesteht. Ich lese aus dem neuen Vorarlberg-Krimi Letzte Herberge von Franz Kabelka. Die Szene entfaltet sich im Landeskrankenhaus Feldkirch. Ein Feldkircher Gastronom hat im Suff einen Unfall gebaut und sich einiges gebrochen und zerquetscht an den unmöglichsten Stellen. Deswegen muss er auch in einem Fort stöhnen und jammern und fernsehen. Punkt, Punkt, Punkt. Gerade einmal 5 Kilometer jenseits der österreichisch-tschechischen Grenze ist der Unfall passiert. Und dabei ist blöderweise seine minderjährige Beifahrerin durch die Windschutzscheibe geflogen. Eine kleine Asiatin aus Vizhibrod. In dem früheren Hohenfurt gibt es jetzt jede Menge Asiatinnen. Jung, anschmiegsam, unverbraucht. Untertags verkaufen sie Gartenzwerge und kopulierende Plastikschweinchen. In der Nacht treiben sie es dann selber. Man hält nicht nur geheim, was anderen als verboten erscheinen könnte, sondern auch das, was so kostbar ist, dass man es mit niemandem teilen möchte. Steht unter dem Stichwort Intimsphäre in Ludwig Knolls Kulturgeschichte der Erotik. Ebenso steht da, dass alles, was die Ausscheidungen betrifft, als intim gilt und dass das den Menschen an seine Animalität erinnere, die er nicht wahrhaben wolle. Schwitzen, Dreck machen, schreien, ausatmen, Leben aushauchen, gebären, weinen, bluten, schneuzen, Flüssigkeiten aller Art vergießen. Singen ist gestaltetes Ausatmen. Sich äußern, eine Ausscheidung. In Alemannien verrichten Kinder auf dem Töpfle ein Geschäftle. Wie die tägliche Produktion zu Reichtum werden könnte und die Mühsal abhängiger Leiblichkeit, die Tiernatur, hinter sich zu lassen verspräche, erfahren wir bei den Brüdern Grimm. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister: Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke. Wozu ist er denn nütze? Fragte der junge Geselle. Er speit Gold, antwortete der Müller. Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst Bricklebrit, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn. Wie drückt sich Scham bei Ihnen oder anderen Personen, die Sie kennen, aus? Eine Antwort aus dem schon zuvor erwähnten psychoonkologischen Ratgeber von Dietlinde Baldauf und Birgit Waldenberger. Der, der sich schämt, erlebt sich ausgeliefert und ist sich selbst fremd. Das Gefühl des Ausgeliefertseins kann die Form tiefen Schuldseins annehmen. Diese Art des Schuldempfindens kann nicht moralisch erfasst und beseitigt werden. Es ist eine archaische Antwort auf den Verlust von Zugehörigkeit. Die gewohnte Resonanz durch Mitmenschen und sich selbst fällt in wesentlichen Bereichen weg und eröffnet ein Selbstbewusstseinsvakuum, derselbe innere Ort des Alleinseins, der bisher Zuflucht und Versteck war, bietet keinerlei Schutz mehr. Scham kann im seelischen Erleben dementsprechen, was wir auf der körperlichen Ebene Verletzung nennen. Scham macht deutlich, dass der Wesenskern getroffen ist. Von kleinem Verschämtsein ist hier nicht die Rede. Im existenziellen Gefühlszustand der Scham ist es kaum möglich, sich auf tiefen Blickkontakt einzulassen. Die Not des Versteckens bedingt weitere Isolation und weiteres Leiden. Der krebsgetroffene Mensch erlebt sich in dieser Lage, erfahrbar sterblich geworden, seiner Daseinsberechtigung beraubt. Krebsgetroffene spiegeln uns gerade im Gefühlszustand der Scham unsere tödliche Verwundbarkeit wider. Demgemäß zeigt das körperliche Erscheinungsbild Gesten des Versteckens. Auch die Stimme entfaltet sich nicht recht. Der Luft- und Raumverbrauch ist gering. Der sich Schämende ist atmosphärisch schwer zu orten. Für das einfühlsame Gegenüber ist dieser Zustand ansteckend. Er führt zu Verhaltenheit in Wort und Gebärden. Auch rumpelndes und polterndes Betragen kann eine reflektorische Antwort sein. Hilfreich ist ein absichtsloses Gegenüber, das um die Abgründe der menschlichen Seele weiß und sich in der leiblichen Erfahrung des Geatmetwerdens immer von Neuem verankert. Die daraus erwachsenden Worte und Gebärden sowie die innerlich bewegte Präsenz ermutigen den Betroffenen zur Eigenresonanz, das heißt, erneut mit sich in Kontakt zu treten. Die Begegnung mit einem Mitmenschen, der den Leidenden aufnimmt und annimmt, so wie er ist, und mit dem, was sich zeigt, wird zur notwendigen Voraussetzung, sich in der leidvollen Erfahrung zunächst einmal ansatzweise zu bejahen. Wenn der Mensch in Not ist, wenn die Erde alles hergegeben hat, wenn der Mensch einen Augenblick der Dehnung erfährt, eine Pause zwischen den gewohnten Abläufen, kann es sein, dass sein Blick nach oben wandert, in das Entgrenzte, in den Himmel, wo man nur weit genug schauen muss und irgendwann erreicht der Blick den Rand des Unsichtbaren. Unsichtbar werden, von jeher das Bedürfnis eines Menschen, der seine Existenz, seine Absichten nicht offenlegen will. Engelsgestalten hüten wahrnehmbar das Nicht-Wahrnehmbare, das Unsichtbare, das Unerhörte, das Unfassbare, das, was nicht zugänglich ist. Engelsgestalten als menschliche Versuche, mit Hinweisenden jene Erfahrungsgrenze zu markieren. Ich meine die Gestalten, die von unseresgleichen gemachten, sinnlichen Boten der Grenze zu dem, was ich außerdem bin, zu dem, was ich noch sein könnte, zu meinem zeitlosen Wesen, zu meinen Träumen, zu dem, was ich liebe. Solo für Lena. Würde nur noch als Möglichkeitsform. Unterstellte Würde, dass mir die anderen unterstellen, dass ich noch möglich bin, dass mir noch etwas möglich ist, dass ich eine Zukunft habe. Auch nicht ausdrücklich religiöse Menschen haben manchmal im tiefsten Inneren einen Schutzengel und ihre Augen leuchten darauf angesprochen oder beruhigen sich. Der Engel in dir freut sich über dein Licht, weint über deine Finsternis. Aus seinen Flügeln rauschen Liebesworte, Gedichte, Liebkosungen. Er bewacht deinen Weg. Lenk deinen Schritt engelwärts. Diese literarische Engelsgestalt verdanken wir Rose Ausländer. Liebesworte, Gefährtenschaft mit mir selbst, mit meinem Engel, mit meiner Möglichkeitsform. Der Engel ist in allen Dingen, ich erblinde an ihm. Ohne Traum weilt mein Mund in seinem Haar. Meine Hand rührt sein Gesicht wie eine Harfe. Meine Gedanken sind lose und kühl wie Waldblumen. Ich liebe ihn. Noch einmal Friederike Mayröckers Engelsgestalt. Der Engel ist in allen Dingen, ich erblinde an ihm. Ohne Traum weilt mein Mund in seinem Haar. Meine Hand rührt sein Gesicht wie eine Harfe. Meine Gedanken sind lose und kühl wie Waldblumen. Ich liebe ihn. Rainer Maria Rilke bringt uns in seinem Werk mit verschiedenen Engelsgestalten oder anders betrachtet mit unterschiedlichen Phasen in der Beziehung zu seinem Engel in Berührung. Hier lässt er seinen Engel frei, verzichtet gar auf Schutz und Bewachung. Er hat keine Angst mehr. Was ist geschehen? Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht, kann er frei seine Flügel entfalten und die Stille der Sterne durchspalten. Denn er muss meiner einsamen Nacht nicht mehr die ängstlichen Hände halten. Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht. Tagebuch eines Menschenkindes, Datum irgendwann. Ich brauche Wächter meiner Würde, meiner Möglichkeitsform. Als Mensch muss ich dem anderen Menschen die Würde unterstellen. Dann wird es weit. Ich brauche Wächter meiner Erde, aus der ich gemacht bin und verständige Gärtner meiner leiblichen Existenz, die Pflege der Rosen, der Komposthaufen und die schützende Hand über dem Eingang ins Bergwerk. Meine Tante, eine Dame, findet nicht mehr in die Kirche. Der Schutzengel, die Handtasche, der Wohnungsschlüssel. Hat Gott mich vergessen, dass ich nicht mehr in die Kirche finde? Solo für Lena. Schlimm, das Vergessen. Schlimmer nur, vergessen werden. Um die Übersiedlung in ein Altersheim in ein anderes Land zu vollziehen, musste geflogen werden, musste ein Personalausweis für den Grenzübertritt vorgelegt werden. Niemand wusste, ob er sich wie früher in der Handtasche befand, und diese wurde von ihrer Besitzerin als letztes Revier äußerer Identität bewacht. Am Flughafenschalter: Den Ausweis bitte. Tante öffnet den Bau. Taschentücher, Zähne, alles Mögliche, unübersichtlich, überquellend. Nichte bietet Hilfe an. Im Auge des Gesetzes wird die Tasche losgelassen. Die Beamtin lächelt und winkt weiterzugehen. War der Ausweis drinnen? Das weiß ich nicht. Aber die Staatsmacht verzichtete auf ihre Ausübung. Die Intimsphäre wurde gewahrt. Was vergessen war, musste nicht bewiesen werden. Was die Leute alles in ihre Taschen packen, meine Wenigkeit nicht ausgenommen, flötet die grenzüberschreitende Tante. Solo für Lena. Würde nur noch als Möglichkeitsform. Der Zwischenraum, der Raum des Respekts, der Beachtung, der Achtung, des Hütens. Die Neugier, das Eindringen in den Zwischenraum, die Schutzbedürftigkeit des Zwischenraums, auf der Hut sein. Der Zwischenraum als ausgedehnte Grenze, die Grenze als Raum der Begegnung, der Raum zwischen Außen und Innen, die Wohnung, manchmal nur als Symbol vorhanden, manchmal zerstört. Der Raum zwischen mir und dir, Begegnung, Berührung, Abstoßung, Abwehr. Der Raum zwischen jetzt und der Zukunft, Träume, Hoffnungen. Der Raum zwischen jetzt und der Vergangenheit, Geschichte, Identität, Zugehörigkeit. Der Raum zwischen mir und der Gegenwart, Dissoziation, Kreativität. Der Raum zwischen mir und anderen, Öffentlichkeit, Recht, Verbindungen, Reviere. Der Raum zwischen mir und Gott, Transzendenz. Und als Teil der Innatura Dornbirn verwirklicht der berühmte Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ich bedanke mich für die Einladung, diesen Vortrag zu halten, und beim Vorbereitungskomitee und auch den Urvätern und Urmüttern der Palliativbewegung in Vorarlberg, bei meinen befreundeten Menschen für ihre Assoziationsbereitschaft, bei meiner Mutter, die hier sitzt und die mir die grundlegende Erfahrung von Intimität geschenkt hat, und ganz besonders, meine Damen und Herren, für ihre aller geschätzte Aufmerksamkeit.